Heil das Gute, das Gott in deinem Leben getan hat. Fang an, alles so aufzulisten, von der Stunde deiner Geburt, ob du Christ warst oder kein Christ warst, Gott war immer dabei. Er hat dich behütet, er hat dich getragen, er hat dir Eltern gegeben, die hast du nicht rausgesucht. Die hat er dir gegeben, die hat er einfach in dein Leben geschickt. Der hat dir dann den Lehrer gegeben, dann ja die Freunde, die Nachbarn und alles Mögliche, die hast du nicht rausgesucht, die hat er dir gegeben. Zähl das Gute, das er getan hat. Das Böse, was du erlebt hast, zähl auch das gehört zu dem Guten, denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. So steht es in meiner Bibel. Also wenn es nicht passt, schneide es aus, aber ich lasse es stehen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Mein Thema heute ist, Gott ist noch unter uns, hoffe ich wenigstens, glaube ich wenigstens, nehme ich an, vermute ich, Gott ist noch unter uns. Zuerst werde ich auch mal den Beweis treten, dass Gott nicht mehr unter uns ist. Denn das ist auch eine Tatsache, dass Gott ausgewandert ist. Nicht mehr nach Israel, vielleicht nach Peru oder nach Feuerland oder Alaska oder was weiß ich wo. Weißt du, wir suchen Gott. Gott, wo bist du? Bist du in der Kirche? Bist du in der Gemeinde? Bist du bei mir zu Hause? Herr, wo bist du? Wo bist du zur Herberge? Große Frage. Aber warte ein bisschen, ich komme nachher noch auf das Thema zu sprechen. Ich möchte dich einladen für Mittwoch. Mittwoch wird ein gutes Thema sein. Gott macht alles perfekt. Seine Wege sind wunderbar. Seine Wege sind unerforschlich, unerklärlich. Gott macht alles perfekt. Also besser kann es nicht werden. Also es passt. Das ist, was Gott macht. Dann lade ich dich herzlich ein für Freitag. Freitag wird das Thema sein, hat dein Leben ein Fundament? Oder hängst du in der Luft? Wo bist du? Wie lebst du? Hat dein Leben wirklich ein Fundament? Hast du auf Sand gebaut oder auf dem Felsen? Worauf hast du gebaut? Worauf hoffst du? Was vertraust du? Und was nimmst du an? Und dann, am Samstag habe ich auch ein gutes Thema. Erkenne deine wahren Feinde. Was sind deine wahren Feinde? Die Türken, die Moslems, die Kommunisten, die Atheisten. Was sind deine wahren Feinde? Ich werde dir sagen, was deine wahren Feinde sind. Du wirst erschrecken, wo die wahren Feinde sind. Du hast die Laus. Die sitzt in deinem Fell. Das nur nebenbei. Was sind die wahren Feinde? Darüber werde ich sprechen. Und dann am Sonntag eigentlich Fortsetzung von dem, was ich heute anfange, wird das Thema sein, Gott kann auch Versager gebrauchen. Toll. Es gibt noch die zweite Chance, die dritte Chance. Das Alphabet ist noch so lang. A, B, C, verstehst du? Es gibt immer wieder eine neue Chance bei Gott. Gott liebt Versager. Und je mehr du als Versager dir vorkommst, desto eher gebraucht dich Gott. Gott gebraucht nicht die Perfekten. Er macht es perfekt schon und so weiter. So, Gott ist noch unter uns. Wie, wann und wo ist Gott? Das wollen wir drüber uns Gedanken machen. Diese Woche, dieses Wochenende war mein Thema die Jüngerschaft. Die Jüngerschaft. Es nützt nichts, wenn wir an Gott glauben. Der Teufel glaubt an Gott besser, wie wir alle zusammen. Was Jesus sucht und was Jesus will, ist Jünger. Er sucht Jünger, Nachfolger. Nicht nur die, die Gott dienen, sondern die Jesus nachfolgen. Und das ist die große Frage diese Woche gewesen. Hör das in den Internet noch oder sonst wo, diese Predigten nach. So, was ist Jüngerschaft? Verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen und folge mir nach. Das ist, was Jesus wollte. Nicht, dass du reich bist und dass du erfolgreich bist, sondern dass du ein Nachfolger Jesu Christi bist. Nicht, dass du gesund bist. Was nützt dir deine Gesundheit, wenn du gesund in die Hölle gehst? Nur nebenbei. Jüngerschaft. Das ist die Frage. So. Wir müssen immer lernen. Wir sind immer noch beim Lernen. Wir sind Lernende. Wenn heute nicht mehr weiterlernen, Brüder und Schwestern, das sage ich von ganzem Herzen, in aller Liebe, wer heute nicht mehr weiterlernt, der wird morgen arbeitslos. Der wird morgen unter die Räder kommen. Der wird morgen abgeschoben. Der wird morgen als Bettler dastehen. Der wird morgen, ja, das Leben verschlafen. Und der wird dann verschüttert und dann wacht er auf, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Deshalb lerne heute. Fanget an zu lernen. Das ist ein Gebot der Stunde. Wir haben noch etwas Gutes, mal aus der DDR noch. Wer zu spät aufsteht, den wird das Leben bestrafen. Wer nicht anfängt zu lernen, Brüder und Schwestern, ist es so wichtig. Wir müssen lernen, auch als Christen, nicht nur im Gottesdienst sitzen und Amen, ja, Amen, 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 Amen sagen. Nein, wir müssen weiter forschen. Verhält es sich auch so? Ist es auch bei mir so? Die Welt verändert sich riesig, mit so rapide, mit Riesenschritten gehen wir weiter. Das, was gestern gegolten hat, gilt heute nicht mehr. Nur als Beispiel, lernen, ob zwar auf allen Gebieten, in der Technik, in praktischem Leben, wir gehen immer weiter im Denken. Als ich zur Schule ging, war die Landkarte noch total anders. Heutzutage stimmt alles nicht mehr. Verstehst du? Es gibt kein Jugoslawien mehr, es gibt das nicht mehr. Das, ja, alles hat sich so verändert. Und die Welt verändert sich immer mehr. Könige gehen, Herrschaften gehen, verschwinden. So, was einmal war, ist heute nicht mehr. Lernen. Lernen schickt euch in die Zeit hinein, hat Jesus gesagt. Und das ist Jüngerschaft. Ein permanentes Lernen. Die Welt verändert sich in beispielloser Geschwindigkeit. Weißt du, und was wir hier erleben, sind nur noch Zucken. Guck mal, die bilden jetzt die Regierung, bis heute noch nicht die Regierung gebildet, obwohl wir am 24. September gewählt haben im letzten Jahr. Immer wieder, die kommen nicht weiter. Die Welt kommt nicht mehr weiter. Und wir müssen fragen, was ist mit dieser Welt los? Nicht nur hier in Deutschland. Überall auf der Welt knistert's. Und überall auf der Welt brechen Systeme zusammen oder kommen neue Systeme. Veränderungen machen uns Angst. Schick dich in die Zeit hinein, heißt es in der Bibel. Weißt du, wir wollen immer, dass es alles so bleibt wie bisher. Dass sich nichts verändert. Aber es verändert sich massig, gewaltig, großartig und so weiter. Und Veränderungen zwingen uns, dass wir aus unserer Reserve rauskommen. Was soll ich machen? Wie geht's mit mir weiter? Ich muss meine Gewohnheit aufzugeben. Ich darf das nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und wir möchten konservativ bleiben. Wir möchten, auch Christen. Oh, dass alles so beim Alten bleibt, alles so schön. Der Herr ist derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Das mag im Himmel stimmen, aber nicht bei uns, hier auf dieser Erde. Da verändert sich auch die Gotteserkenntnis. Das, was unsere Vorfahren früher über Gott wussten, das ist schon längst überholt. Da kam die Taufe, da kam die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, da kamen die Krankenheilungen, da kamen so viele andere Gedanken, positives Denken, vieles kam neu dazu, auch in der Verkündigung. Und die Bibel sagt, in der Endzeit wird das Wissen zunehmen, ganz massiv und ganz gewaltig. Also, aber wir wollen immer nur dasselbe. Immer nur dasselbe. Und sobald sich was verändert, sobald jemand auf einem anderen Stuhl sitzt, stimmt schon die Welt nicht mehr für uns. Verstehst du? Oder da ist etwas nicht in Ordnung. Wir wollen immer das gleiche Denken, immer die gleichen süßen Antworten. Viele Christen wollen nur von Bekehrung und von der Erlösung hören und dass wir in den Himmel kommen und wie wunderbar dort im Himmel einmal sein wird. Aber das ist nicht das Thema der Bibel. Das Thema der Bibel, ihr sollt meine Jünger sein, mir nachfolgen. Ihr sollt wachsen, ihr sollt reifen. Und wenn ich wachse und reife, du plötzlich, ja, bildet sich bei mir ein Knoten, da bin ich eine Knolle, siehst du? Und da, was ist mit mir los? Ich bin jetzt nicht mehr eine schöne Blüte, ich blühe nicht mehr so, plötzlich bin ich ein Apfel und dann hänge ich in der Luft da irgendwo. Ja, es verändert sich so viel um uns herum, wir suchen Antworten, Lösungen und wir müssen Lösungen suchen, sonst kommen wir nicht weiter. Gott ist bei uns in der Arbeit. Hast du schon das gemerkt? Gott ist unter uns, Gott ist bei uns in der Arbeit. Da muss ich das loslassen, da muss ich jenes aufgeben. Geistliches Wachstum. Eines Christen sieht man oft gar nicht. Wir denken ja, wenn der in der Gemeinde im Chor singt oder predigt oder was weiß ich, irgendwo was Gutes macht, das ist Wachstum. Nein, Wachstum ist innere Reife. Innere Reife, das ist Wachstum. Und viele Christen verpassen den Zug. Sie denken, wenn ich viele Bibelverse auswendig kann und so weiter, das ist schon Veränderung bei mir. Nein. Das ist etwas Notwendiges, was in unserem Leben passieren muss. Veränderung ist Verhaltensweise. Vorher habe ich geflucht, jetzt segne ich. Vorher habe ich mich aufgeregt, jetzt bleibe ich ruhig. Vorher habe ich nur gehamstert und jetzt kann ich sogar geben und weitergeben und mitteilen, Gutes tun. So, dieses Verhaltens, die Verhaltensweise verändert. Weißt du, Dinge, die auf mir zukommen, die kann ich gelassen nehmen. Vorher bin ich weggelaufen, habe mich versteckt. Plötzlich gehe ich auf die Probleme zu. Verhaltensweisen werden mein Leben bestimmen und bestimmen. So, wie reagiere ich, wenn mich jemand kitzelt? Bin ich kitzlig? Lasse ich mich ärgern, aus der Ruhe bringen? Habe ich die innere Reife, die innere Ruhe? Geschwister, das Große im christlichen Leben ist der innere Frieden. Dass ich wieder gelassen werde, wieder ruhig werde. Ich muss nicht nach Indien gehen und in Hare Krishna oder in einen Ashram eintreten und so weiter, um zu inneren Frieden zu finden. Das kannst du in deinem Schlafzimmer auch zu inneren Frieden kommen. Das muss man lernen. Wie komme ich zum inneren Frieden? Christentum, was ist das? Das ist keine Organisation. Das wahre Christentum ist eine Beziehungssache. Eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Dass ich mit ihm rede, dass ich mit ihm Kontakt habe. Ist Gott noch unter uns? Das ist meine Frage, womit ich mich heute beschäftigen möchte. Und das ist mehr als nur eine religiöse Kunst, dass ich da Mutter Maria und den Josef und was weiß ich, irgendeinen Heiligen anbete und anhimmle. Nein, es ist etwas, so sein wie Jesus. Das ist dieses geistliche, göttliche Werten, Jesus nachzufolgen, den Willen Gottes zu tun. Wenn der Heiland schon den Vater fragen musste, Vater, was soll ich tun? Verschone mich vor dem Kreuz. Und dann muss er sich durchringen und sagen, Vater, dein Wille geschehe und nicht was ich will, sondern was du willst. Es ist nicht einfach, mit Gott zusammenzuleben. Mir gefällt Mutter Teresa. Die wurde mal in einem Interview gefragt. Ja, also sie tun mir wirklich leid, liebe Frau Teresa. Sie haben keinen Mann, sagte von wegen, ich bin verheiratet. Und dann zeigt sie ihren Ring, ich bin mit Jesus verheiratet. Aber dann sagt sie, aber der ist manchmal sehr schwierig. Der Herr Jesus ist wirklich schwierig. Der will von uns Sachen, die wir gar nicht wollen, die uns gar nicht liegen. Verstehst du? Die uns gar nicht liegen. In unserem Volk haben wir einen geistlichen Notstand. Ist Gott noch unter uns, ist mein Thema. Wir haben einen geistlichen Notstand. Viele Gemeinden, bitte erschreckt nicht, ich will euch nicht beleidigen, aber ich sage das einfach. Viele Gemeinden sind Baumschulen. Weißt du, was Baumschule ist? So in Afrika irgendwo früher hat man gesagt, da unter dem Baum sitzen. So, also eine Hilfsschule, eine Behindertenschule. Das ist eine Baumschule, das, was ich in der Schule gelernt habe, von einer Baumschule. Und viele Gemeinden sind Baumschulen. Christen sitzen auf die Bäume oder unter die Bäume. Und wir haben einen Mann in der Bibel, der sitzt auf dem Baum, dieser Zachäus, an dem mache ich die ganze Woche schon rum. Der Zachäus, er wollte Jesus sehen. Und dieser Zachäus ist ein kleiner Mann geblieben, vielleicht ein Lilliputaner, was weiß ich, was er war. Aber er war groß im Einnehmen. Ein Oberzöllner war er sogar, hatte sich hochgearbeitet. Kleine Leute arbeiten sich schnell hoch, die kämpfen sich hoch, die sind klein, haben nichts zu sagen, aber die wollen was sagen. So, und dann boxen sie sich hoch, Ellenbogenfreiheit. Und er war klein, aber er wollte Jesus sehen. Wir haben viele Baumchristen in unserer Mitte. In den christlichen Kreisen, in den christlichen Gemeinden. Die wollen Jesus sehen. Die wollen Jesus kennenlernen. Die wollen Jesus erleben. Die haben schon so viel von Jesus gehört. Wie er Kranke heilt, Aussätzige reinigt, Tote aufweckt. Sie wollen Jesus sehen. Und er kraxelt da vom Baum und sitzt da oben und beobachtet Jesus von oben. Und plötzlich steht der Meister vor ihm. Dieser Jesus. Du musst dir vorstellen, wie der sie erschreckt. Plötzlich steht Jesus da und guckt nach oben. Zachäus! Der weiß sogar, wie du heißt. Zachäus, komm schnell runter. Ich muss in dein Haus einkehren. Stell dir mal vor, heute Nachmittag kommt der Herr Jesus zu dir und sagt, du, ich muss zu euch nach Hause kommen, zu dir nach Hause kommen. Hast du schon aufgeräumt? Hast die Betten gemacht? Wo liegen die Schuhe und die Strümpfe und die Unterhosen? Verstehst du? Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Du bist geschockt. Ja, ich muss zuerst noch aufräumen. Herr, lasst mich zuerst mal nach Hause gehen, um aufräumen. Ich will nur eine Situation schildern. Plötzlich will der Heiland zu dir kommen. Es geht nicht um Aufräumen zu Hause, sondern es geht um ganz anderes Aufräumen in unserem Leben. Es geht um ganz, ganz was anderes. Aber ich will nur mal, dass du dir vorstellst. Plötzlich will die Queen zu dir kommen. Oder, ja, hier im Märkischen Viertel, da wollte mal Charles mal sehen, wie haben sie früher in der DDR gewohnt. Und dann hat er sich ein Haus, eine Familie ausgesucht und sagt, da möchte ich die Leute besuchen, mal sehen, wie haben die gelebt in der Stalinsiedlung. Stell dir mal, der Herr will zu dir kommen plötzlich. Die Wahrheit und die Wirklichkeit ist, der Herr will zu dir kommen. Zu jedem von Einzelnen. Jeden Einzelnen, der so auf dem Baum irgendwo hockt, wie eine Taube oder wie ein Spatz oder wie eine Elster. Und ich muss schnell nach Hause, schnell in Ordnung bringen. Aber da hast du keine Zeit mit, der Herr geht mit dir mit. Der geht mit dir mit. Da sagt, ich gehe gleich mit, damit ich weiß, wo du wohnst. Weil früher gab es nicht Straßen und Hausnummern und so weiter, Briefkasten und Klingel. Die Leute wohnten sogar im Mittelalter. Geh mal hier die alten Ortschaften anzugucken, hier die ganzen Museen. Die waren total anders. Die Straßen waren nicht einmal gepflastert oder geteert. Kann Jesus zu dir nach Hause kommen? In Deutschland herrscht ein Notstand. Hier eine Studie, eigentlich sollte sie erst nächste Woche veröffentlicht werden, aber die ist inzwischen aus dem Internet geklaut worden und veröffentlicht worden. Und zwar die Berliner Schüler, Drittklässler, die können nicht mehr lesen und schreiben. Der Großteil der Berliner Schüler können nicht mehr, der Drittklässler, das war der Test, können nicht mehr lesen und schreiben. Ein großer Teil sind Analphabeten. Sind Dummköpfe, Entschuldigung, aber das sind unsere Schüler. unser Volk. In diesem, das ist ein Bildungsnotstand. Und in dem Bericht heißt es, das ist nicht nur ein Bildungsnotstand, sondern das ist ein Familiennotstand sogar. Ein Familiennotstand. Denn wenn die Familien nicht mehr lesen, nur noch Fernsehen gucken und noch nach Smartphone hinterherrennen und dergleichen. Familiennotstand. Und es steht nicht gut um die Schule hier in Berlin. Und nicht nur in Berlin, in manchen Bundesländern ist es noch viel schlimmer. Durch die vielen Ausländer. Verstehst du? Die können nicht mehr Deutsch richtig. Verstehst du, wenn nur in einer Klasse nur noch zwei Deutsche sind und alles andere nur aus irgendwelchen anderen Ländern. Verstehst du? Und da kommen die Kinder nach Hause und sprechen schon Türkisch. Wir haben einen Bildungsverfall. Und das nicht nur in der Schule. Ich greife das jetzt nur auf, weil es jetzt die Tage übers Internet kursiert, ja. Ich greife das ja nur ganz bewusst auf. Und wir haben auch geistlich einen Bildungsnotstand. Baumschule. Religiöse, geistliche Baumschule. Verstehst du? Und ja, da wird alles übertüncht. Und die Regierung wollte das übertünchen. Die wollte es verheimlichen, ein bisschen versüßen, verschönern. Ja. Aber das bricht irgendwo durch. Weißt du, so wie ich euch gestern erzählt habe von der Frauenkirche in Dresden. Man hat die Steine verwendet, die alten Steine von der alten Kirche, die zerstört worden sind. Und die hat man in der Frauenkirche eingebaut. Architekten haben gewarnt, benutzt bitte diese Steine nicht. Die sind voller Schimmel. Und was ist los? In der Frauenkirche ist jetzt so viel Schimmel, dass die Architekten sich überlegen, wie kriegen wir den Schimmel hier raus? Die Kirche muss wieder gesprengt werden und wieder neu aufgebaut werden, um den Schimmel rauszukriegen. In der Bibel heißt, wenn in einem Haus Schimmel ist, reißt das Haus ab. Du kriegst den Schimmel nicht mehr raus, wenn in einem Haus ein Schimmel ist. So, das Gleiche haben wir im Bildungsnotstand hier in Deutschland, ganz besonders in unserem Volk. Und wir müssen der Frau Merkel da hier Danke sagen, dass wir so einen Missstand in unserem Volk haben. Die Leute, die Drittklässler können kaum lesen und die können kaum schreiben. Die ganzen PISA-Studien haben ja bisher bewiesen, wo wir uns entwickeln, in welche Richtung. Was will ich hier damit sagen? Wir müssen unsere Kinder selber lehren. Nummer eins. Wir Eltern sind verantwortlich für unsere Kinder, dass sie lernen. Aber vergiss deine Kinder, denk an dich selber. Kannst du lesen? Kannst du schreiben? Ich stelle mal in den Raum, geistlich gesprochen. Wie viele geistliche Analphabeten haben wir? Ich habe eines festgestellt, oder in dieser Studie steht unter anderem auch weiter, dass viele nicht mal das Einmaleins mehr können. Die Frage ist, kannst du noch das Einmaleins? Oder das Alphabet? Verstehst du? Viele können nicht einmal, ja, geistliche Dinge, geistliche Zusammenhänge. Natürlich, die Politiker, die wollen diesen Test hier durch Schönfarberei einfach verheimlichen und sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm, das kann man noch aufarbeiten. Du, was du verpasst in deinem Leben, das kannst du in der nächsten Klasse nicht mehr nachholen. Und dann kommst du raus und dann bist du ein Baumschüler. Ich greife dieses Bild Baumschülerei auf. In vielen Schulen fällt nicht nur der Putz runter, was wir wissen, verstehst du, was aussieht. Man hat so die Schule vernachlässigt. Da fällt Putz runter. Bildung, wir müssen so mehr Geld ausgeben für die Bildung. Das ist alles in diesen ganzen Verhandlungen gewesen für die Koalition. Bildung, 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 Bildung. Und inzwischen verduft und verdummt das Volk. Und was will ich sagen? Dort werden geistliche Schäden schon sichtbar. Nicht nur, dass der Putz runterfällt. Geistige und geistliche Schäden, die kannst du kaum mehr reparieren. Wenn in Amerika schon Lehrer sich bewaffnen müssen in der Schulklasse, du musst überlegen, wie groß das Gewaltpotenzial überall in den Schulen hin und her ist. Weißt du, das wird alles überspielt. Der Lehrer muss sich wieder bewaffnen. Stell dir mal vor, der Lehrer steht in der Schule, ist genauso wie der Polizist mit dem Revolver am Gurt. Ja, so weit sind wir schon in unserem Volk. Und jetzt, das will ich hier sagen, ist Gott nicht mehr unter uns. In aller Freiheit sage ich das. Ist Gott nicht mehr unter uns. Unter uns ist der Teufel. Wie der auch immer heißen mag und wie er aussieht, die Spaltung in unserem Volk geht immer weiter. Arm und reich, wenn ich das nur denke. Und es geht um unser Überleben. Brüder und Schwestern, es geht um unser Überleben. Du musst selbst deine Existenz sichern, deine geistige Existenz. Du musst selber sorgen, dass ich weiterkomme. Mich interessiert jetzt nicht der andere. Und ich bin so weit gekommen und ich ermutige euch alle, nicht mehr an die anderen zu denken. Vergiss die anderen, denk an dich selbst. Wenn es bei dir stimmt, dann wird es auch bei den anderen stimmen. Nur als Beispiel. Weißt du, und ich meine nicht nur an deine Existenz denken materiell, sondern auch geistlich und geistlich. Was nützt es, wenn andere gerettet werden, andere, was weiß ich, überleben und du überlebst es nicht, das ganze Inferno. Selbst lernen, Geschwister. Und das ist, was ich diese Woche gepredigt habe, Jüngerschaft, von Jesus lernen. Selber sein Schicksal in die Hände nehmen. Nicht dem Pfarrer und nicht dem Bischof und nicht dem Papst und nicht der Kirche und nicht, was weiß ich, der Gemeinde sein geistliches Leben überlassen, sondern selbst sein Leben in die Hand nehmen. Selbst was unternehmen. Selber beten. Oh, wann kommt der Billy? Ich krieg ständig Anrufe. Ich sage, beruhigt euch. Fangt selber an zu beten. Sucht selbst Gott. Gott ist nicht mit Billy und Billy Graham, der ist auch schon längst tot. Jetzt schon inzwischen, eine ganze Woche. Verstehst? Sucht nicht die Evangelisten und die Diener Gottes. Sucht Gott. Wo ist Gott? Gott muss man selber suchen. Gott muss man selber finden. Das sind diese Baumschüler, die immer auf den Bäumen sitzen. Ich will Jesus sehen. Ich will Jesus kennenlernen. Hör doch auf, die ganzen charismatischen pfingstlichen Gemeinden sind voll von diesem Zachäus. Ich will nicht kränken, nicht beleidigen, aber ich will sagen, die Gemeinden sind voll. Die wollen Jesus sehen, aber sie machen nichts. Sie sitzen nur auf dem Baum und gaffen runter. Hör auf. Und deshalb, hör auf. Hör auf den Staat zu warten, auf das Sozialamt zu warten, auf die Behörde zu warten, auf die Kirche zu warten, auf den Pfarrer zu warten, auf den Arzt zu warten. Nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Weißt du, wir kriegen Ärzte und die Ärzte kommen nicht mehr selber durch. Verstehst du, die haben keine Zeit mehr für dich. Du musst deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen und nicht nur googeln. Da kriegst du 1000 Antworten und am Schluss bist du verwirrt. Deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Deine Ewigkeit selbst in die Hand nehmen. Jüngerschaft. Verkaufe alles, was du hast. Zachäus, ich muss zu dir einkehren. Schaffe selbst Ordnung in deinem Leben. Was das immer ist. Selbst für Ordnung sorgen. Und zwar für diese göttliche Ordnung. Was das auch immer ist. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich war treu und fest. Verstehst du? Ich muss mit mir selber klarkommen. Da kann ich mich auf niemanden verlassen. Bete selbst wie ein Weltmeister. Ja. Verstehst du, um was es geht? Kauf selber Öl ein. Und sag nicht, ja, die Schwester oder der Bruder kauft für mich ein. Du kannst niemanden zum Einkaufen schicken, das musst du selber. Denn wir müssen selbst für unsere Seele sorgen, mit Furcht und Zittern. Nicht aus Angst und Panik, nein, mit aller totalen Hingabe. Und irgendwann, wenn wir nicht aufpassen, stehen wir wie diese törichten Jungfrauen vor verschlossenen Türen. Du musst selbst voll Heiligen Geistes werden. Selbst dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Weißt du, die anderen, die lassen sich vielleicht vom Geist Gottes leiten, aber was ist mit dir? Lässt du dich vom Heiligen Geist leiten oder laufst du irgendeinem Deppen nach? Wenn der im Brunnen springt, springst du dem nach. Wir müssen aufhören, anderen Leuten nachzulaufen. Zachäus wollte Jesus sehen. Diese Geschichte ist großartig. Weißt, und dann kommen fromme Seelsorger, vergiss die. Der Seelsorger sitzt in dir drin, in dir selber drin. Du bist dein eigener Seelsorger. Und kümmere dich um deine eigene Seele. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Fang an, für deine Seele zu sorgen. Und nicht zu sagen, ja, meine Eltern haben versagt. Die Politiker haben versagt. Die Pastoren, Lehrer, die Gemeinde haben versagt. Die Ältesten haben versagt. Ja, das mag sein, dass sie versagt haben. Die Gesellschaft hat versagt. Die Ärzte haben versagt. Die Medikamente funktionieren nicht mehr, die helfen nicht mehr. Alles hat versagt. Such nicht die Schuld bei den anderen. Die Schuld liegt bei dir selber. Du hast versagt. Das hat vielleicht auch noch niemand gesagt. Jetzt bist jetzt lackiert. Schaffe Ordnung in deinem Leben. Deine Bildung, deine Gesundheit beginnt bei dir selbst. Ich werde nie vergessen, mein Lehrer, der steht groß, so, der war ja großer Kerl, Kriegsveteran noch dazu. Verstehst? Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dich selbst. Ich habe mich so erschreckt. Ich habe gedacht, ich lerne für die Schule. Und ich habe nur für die Schule gelernt, nur dass ich Prüfung bestehe und die Noten schreibe und ein gutes Zeugnis nach Hause bringe. Aber er sagt, du lernst für dich selbst. Und das war der Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe angefangen, für mich selbst zu lernen, für mich selbst zu sorgen, meine Existenz selbst in die Hand zu nehmen, meine Zukunft, was auch immer. Du selbst bist der Zellkern deines Lebens. Zachäus wollte Jesus sehen. Du bist selbst verantwortlich für die Werte und die Tugenden in deinem Leben, ob du was taugst oder nicht taugst. Ist nicht der Lehrer, nicht der Pastor, nicht die Gemeinde schuld, sondern du bist selber der Initiator deiner Lebensgeschichte. Du selbst bestimmst die Qualität deines Lebens. Schieb doch den Notstand, ob jetzt im Volk ist oder wo auch immer ist, bei dir selbst. Die Schwaben haben etwas Gutes, was die Berliner nicht haben. Kehrwoche. Weißt du, was Kehrwoche ist? Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür. Verstehst du? Und wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, wird die Stadt am schnellsten sauber. Da brauchst du nicht warten, bis die BSR, dieser Putzdienst kommt. Jeder kehrt vor seiner eigenen Türe. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Schieb den Notstand nicht auf die anderen. Weißt du, der Teufel benutzt die lange Bank als sein liebstes Möbelstück. Immer die anderen, die anderen, die anderen, die anderen, die anderen, die anderen. Aber ich nie. Schieb deine Schuld nicht auf deine Familie. Verstehst? Du selbst schaffst deine Verhältnisse. Du selbst hast dein Schicksal in der Hand. Das hat dir vielleicht noch niemand gesagt. Aber ich sage es jetzt dir. Steht auch in der Bibel so. Eile, rette deine Seele. Steht in der Bibel. Nimm die Füße unterm Arm und hau ab. Weißt du? Du kannst nichts, für viele Dinge kannst du nichts. Du kannst nichts dafür, dass du in eine verschlammte, versaute, kaputte, asoziale Familie hineingeboren bist. Kannst nichts. Oder eine Ausländerfamilie oder in welcher Familie auch immer. Oder dass du in einem Ghetto geboren bist. Weißt du, oder in einer Leprastation, in einem Lazarett. Kannst nichts dafür. Aber jetzt kannst du was dafür, dass du diesen Saustall verlässt. Und sagst, ich muss raus. Hier muss ich raus. Hier muss ich raus, auch wenn die Leute das nicht akzeptieren. Ich muss hier raus. Jetzt muss ich mich bekehren. Kann ich auf die anderen warten, bis die mir unter die Arme greifen und sagen, Kind, komm raus jetzt aus diesem ganzen Dilemma und Desaster, aus diesem Bildungsnotstand. Ich muss selbst anfangen zu lesen, selbst anfangen zu schreiben, selbst die Initiative ergreifen und ich kann jetzt mich verändern. Weißt du, der Teufel erzählt uns, das kannst du nicht. Das muss von oben her geschehen. Nein, das geschieht nicht von oben, sondern das geschieht von innen her. Aus mir selber. Nicht von dem Parlament hier zum Wohl des Volkes. Nein, das muss aus meinem Herzen herauskommen. Zachäus, komm runter. Christ, komm runter. Die anderen, ich warte, bis der Evangelist kommt. Da war einer, auch ein Evangelist hier, der hat eimerweise Geld eingesammelt, hier in Berlin, in Neukölln da hinten. Geld eingesammelt, eimerweise, und er sagt, nach 3 Tagen wird Gott ein Wunder an euch tun. Nach 3 Tagen war er weg. Verstehst du? Und das Geld mitgenommen. Verstehst du? Du kannst lange warten. Verstehst du? Und da sind Doofe da gewesen. Ich sag bewusst doofe Christen, Baumschulchristen. Die sind da gewesen, die haben ein Wunder erwartet, sind was weiß ich, von halb Deutschland gekommen, Offenburg und was weiß ich wo noch. Ich habe mir die Filme angeguckt im Fernsehen. Die erwarten Hilfe von Menschen, erwarte keine Hilfe von Menschen. Menschen sind alles Lügen, das steht in der Bibel. Erwarte Hilfe von Gott. Zachäus, oh, ich will Jesus sehen, oh, ich möchte Jesus sehen. Ja, und dann steht Jesus vor ihm. Bring dein Leben in Ordnung, Zachäus. Er hat es nicht gesagt, der Herr Jesus. Ich muss nur zu dir nach Hause kommen. Und Zachäus hat alles sofort prompt gewusst, ohne Erklärung, ohne Kommentar, ohne Heiligen Geist. Plötzlich spürte, du, bei mir stimmt vorn und hinten nicht. Da hängt kein Kreuz bei mir. Versteht? Oder kein Bibelspruch. Da ist alles verkehrt. Was will ich sagen? Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Ist es nicht eine Wiedergutmachung, dass du das Gestohlene weg so wieder zurückgibst? Das ist nicht der Sinn der Sache. Das steht bei dieser bei der Geschichte vom Zachäus auch drin, aber nicht nur. Bring dein Leben in Ordnung. Und so ich jemand betrogen habe, dass er nicht mehr gewusst, was er gemacht hat. Verstehst? Unbewusst. Ich will ein paar Gedanken hier in den Raum stellen. Gott ist unter uns, Jesus ist hier, auch heute Morgen. Und jetzt, was machst du? Und ich will ein paar Gedanken in den Raum stellen, die mir wichtig erschienen oder erscheinen. Gott weiß es. Und die Botschaft ist, die ich weitergeben möchte, gib dich nicht mit Dummen ab. Gib dich nicht mit Faulen ab. Gib dich nicht. Weißt du, eine faule Kartoffel bringt Fäulnis im ganzen Keller. Eine faule Kartoffel. Gib dich nicht mit faulen, dummen, geistlosen, gottlosen Christen ab. Das ist meine Botschaft. Suche gesunde, normale Menschen, die nicht irgendwo da spinnen und fantasieren, in Wolke Nummer 7 schweben. Die kommen schon noch runter, glaub mir das. Gib dich nicht mit geistlichen Gammlern und geistlichen Bettlern ab, die überall sich rumtreiben und Hilfe suchen. Die stecken dich an mit Fäulnis. In der Bibel verwendet man andere Worte, Sauerteig, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus will dich runterholen. Komm raus aus deiner Unwissenheit und deiner geistigen und geistlichen Verblendung. Fang an, das Wort Gottes ganz nackt zu hören, wie das Wort Gottes wirklich ist. Ganz einfach. Es sei denn, so steht in der Bibel. Weißt, fang an, die Wahrheit zu hören. Was ist die Wahrheit? Weißt du, die schmeckt mir nicht, die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob es dir die Wahrheit schmeckt, aber mir schmeckt sie nicht. Die ist so, so eiskalt, bitter, salzig, gepfeffert. Aber was uns frei macht, die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit wird uns frei machen, steht in der Bibel. Das Wort Gottes wird uns frei machen. Jesus sucht Jünger. Und wir sollen seine Jünger werden. Und die Wahrheit ist, die uns nicht schmeckt, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen und komm und folge mir nach. Nicht nur, dass du fromm wirst. Und das ist diese Baumschule Christen. Weißt du, die Baumschule Christen, das sind nur fromme Proselyten. Konsumenten. Fromme Konsumenten. Die konsumieren. Ach, Herr, danke. Ich bin so gesegnet. Ich werde nie vergessen. Ich bin mal auswärts gewesen, komme nach Hause und vorne wird gepredigt und der Gottesdienst ist zu Ende. Ich komme an der Tür, die Person hat mich nicht gekannt und fragt, wie war der Gottesdienst? Ach, ich bin hier so gesegnet worden. Ich sage, was hat er gepredigt? Ach, ich bin so gesegnet worden. Ich konnte mir nicht sagen, was gepredigt worden ist. Ich war so gesegnet. Verstehst du, das genauso, als wenn du LSD-Trip genommen hast. Ich bin so gesegnet. Und so sind viele Christen, die sind nur auf einem frommen, religiösen Trip. In aller Liebe. Einen religiösen Trip. Ich sag die Wahrheit. Weißt du, diese Christen, ich bin so gesegnet. Oh, der Herr war unter uns. Aber was ist passiert? Wenn der Herr unter mir ist, verstehst du, und bei mir ist, und mich runtergeholt hat, du, dann weiß ich, jetzt muss ich aufräumen, da ist bei mir was, hat sich was verändert. Ich kann nicht mehr so bleiben, wie ich bisher war. Aber was wird heutzutage produziert und erzeugt in den christlichen Gemeinden hin und her? Geistliche Krüppel, Behinderte, geistliche Analphabeten. In der dritten Klasse können sie nicht mehr lesen und schreiben. Nicht nur in Berliner Schulen, sondern auch in Berliner Gemeinden. Hart, was ich sage, brutal. Gott ist schwierig. Weißt du, den Willen Gottes zu tun, ist hart. Denn er denkt anders, dieser Kerl. Entschuldigung. Er denkt total anders. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken, seine Wege sind nicht meine Wege. Er handelt anders. Er reagiert auch anders. Und er lässt sogar mich anders zu reagieren. Vergib ihnen. Denk nicht an ihre Fehler, an ihren Versagen. Alle Menschen irren sich. Alle Menschen machen Fehler. Nimm das alles nicht so schlimm und so dramatisch. Mach nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Weißt du, wenn bei uns schwierig wird, dann kannst du sicher sein, das sind Gottes Wege, wo er uns führt. Und fang an, nicht gegen Gott zu murren. Und frag nicht, warum? Warum sind wir hier? Was habe ich falsch gemacht? Sag danke, Herr, und geh weiter. Und geh mit ihm nach Hause. Gott ist Gott. Und ich will noch eine Wahrheit, was wir auch diese ganze Woche durchgenommen haben und betrachtet haben, seit Mittwoch, Abend für Abend oder wo wir hier waren. Weißt, für das Gute und das Schlechte ist Gott zuständig. Nicht nur für das Gute. Für das Gute und für das Schlechte. Für Licht und Finsternis. Für Tag und Nacht. Für Positive und das Negative. Für beides ist Gott zuständig. Und das können viele Christen nicht kapieren. Und deshalb siechen sie dahin. Gott ist für beides zuständig. Viele Christen haben hier Probleme. Sie denken, Gott ist nicht fair, wie er mich behandelt hat. Also bitte. Nein. Gott ist fair. Weißt du, wenn du in der Schule bist, dann musst du Dinge lernen, die du noch gar nicht weißt, noch gar nicht kennst. Also ich weiß noch, ich habe die Schule nicht zweimal besucht, die Klasse. Aber ja, von manchen Schülern, die zweite Klasse, also die eine Klasse nochmals besucht haben und den Lehrer so lieb gehabt haben und beim Lehrer geblieben sind im neuen Lebensjahr, im neuen Schuljahr, dann haben sich immer gemeldet, das weiß ich schon. Und die haben alles gewusst und die konnten gar nicht mehr viel groß lernen, weil die schon letztes Jahr das alles durchgenommen haben. Und viele Christen sind sitzen geblieben in der Baumschule Gottes, in der Lebensschule Gottes. Jesus will uns etwas erklären. Er will, dass wir ihn verstehen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und etwas Schreckliches, was ich in der Bibel lange Zeit zu kauen gehabt habe. Jesus hängt am Kreuz und da gehen die Leute vorbei. Andern hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen. Wenn du der Sohn Gottes bist, steig vom Kreuz runter und sie werden an dich glauben. Und Jesus ist nicht vom Kreuz runter gestiegen. Er hat nicht das Wunder getan. Ja, schrecklich. Für ihn wäre ein Klacks gewesen, einfach vom Kreuz runter zu springen. Aber er ist nicht runtergesprungen. Jesus blieb am Kreuz. Und er holt auch uns nicht runter vom Kreuz. So, im Gegenteil, uns werden sogar noch die Knochen gebrochen. Jesus hängt am Kreuz. Da passiert kein Wunder. Da betest du für Heilung. Andere werden durch dich geheilt und so weiter. Und du selbst bist krank. Und da will Gott uns etwas sagen und etwas lehren. Aber ist nicht mein Thema. Ich will in dein Haus einkehren. Weißt du, manchmal möchtest du dein Leben aufgeben. Bist schwach, ohnmächtig. Und erlebst die Schwachheit in deinem Leben. Und dann sagst, Herr, ich flehe dreimal. Habe ich schon gefastet? Denk an Paulus. Ein Heiliger, ein Mann Gottes, ein von Gott Berufener. Und Gott hat zu ihm gesagt, Paulus, halt den Schnabel jetzt. Sei still. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist, was du lernst. In deiner Ohnmacht, in deiner Hilflosigkeit ist Gott mächtig. Wenn du am Boden liegst, auf alle vier krabbelst, ist Gott mächtig. Weißt du, er ist dort, wo unsere Seele am Ende ist. Er ist dort. Hast du das gelernt schon? Komm runter. Komm runter aus deiner Halleluja-Höhe. Dort in diesem Laub, verstehst du, guckst, wo steckt der Heiland? Kommt er schon? Was macht er? Wem öffnet er die Augen? Gott will dir und mir und uns die Augen öffnen. Ist unsere Seele in Gott und bei Gott? In Christus? Ist Christus bei uns? Wie sieht es aus um deine Seele? Mach dir Gedanken. Was nützt es, du machst über alle möglichen Leute Gedanken, über alle möglichen Dinge Gedanken, mach dir über deine Seele Gedanken. Hart, aber wahr. Deine Seele ist etwas Göttliches. Und Jesus will dich retten. Deshalb kam Jesus zu uns und er sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Jesus will deine Seele führen und leiten, frisch zum frischen Wasser. Er will nicht nur, dass dein Körper berührt wird, sondern er will, dass deine Seele erquickt wird. Dass es dir wohl geht und dass du gesegnet bist. Er will deine Seele erreichen. Und dass er will in deine Seele hineinkommen, das Zentrum deiner Seele werden. Jesus ist einzigartig. Und er bringt Gott in uns. Und genau das ist, was Jesus möchte, Gott in uns hineinzubringen. Gott unter uns. Nicht nur, dass er in unserer Gemeinde ist. Nein, Jesus will in uns sein. Wo zwei oder drei eins werden, da bin ich mitten unter ihnen. Und soll ich dir was sagen? Dein Geist, deine Seele und dein Fleisch ist nicht eins. Der Körper will was anderes, als was der Geist will oder was die Seele will. Du möchtest Jesus sehen. Ja. So sein wie Jesus. Aber dein Geist will Geld. Und dein Fleisch will Futter. Verstehst? Wir sind so zerrissen. Dreifach geteilt. Dein Körper soll ein lebendiges Opfer zur Ehre Gottes werden. Weißt du, wir sollen eine Einheit bilden. Mein Leib und Seele und Geist sehnen sich nach dem Herrn. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Denk drüber nach. Jesus in dir. Er will sich manifestieren über deinen Geist, dass du über ihn nachdenkst, Tag und Nacht. Und die, Gott sagt zu Josef, wenn du über mein Wort, meinen Willen, meinen Plänen nachdenkst, Tag und Nacht, dann wird dir nichts unmöglich sein. Und jetzt stehst du vor lauter Barrikaden. Geht nicht, funktioniert nicht, klappt nicht. Gott will sich durch uns verwirklichen. Ich habe neulich in der Bibel gelesen. Weißt du, da redet der liebe Gott zu Moses. Du aber sprich zu dem Volk. Du aber sprich zum Pharao. Habe ich gedacht, weiß ich überhaupt, wie Moses als kleiner Bub geheißen hat? Wie die Jochebed ihn genannt hat? Du, Moses. Moses ist nicht mit seinem Namen so auf diese Welt gekommen. Moses ist geworden. Du aber. Puh. Habe ich gedacht, wie hieß der Bub eigentlich? Als Bub, wie er geboren wurde. Moses gesund, Geburtsname wurde nicht ein einziges Mal in der Bibel erwähnt. Moses, oh, dieser Heilige. Aber das war nie Moses. Moses hat nur die Königin diesen Namen gegeben, der aus dem Wasser gezogen wurde. Warum wohl Moses? Verstehst du? Immer wieder Moses, Moses. Und dann sagt Gott, du aber sprich. Da ist mir ein Licht aufgegangen beim Beten. Als ich so nachdachte, habe ich, lieber Gott, ich möchte gerne wissen, kannst du mir nicht verraten, wie Moses als Bub geheißen hat? War er vielleicht der Johannes, der Paulus und was weiß ich, oder Aaron von Miriam? Und von denen wissen wir, was sie waren, wie sie hießen als Kinder. Aber wie hieß der Bub? Der Moses, der so, der ein Prophet Gottes war, ein Werkzeug Gottes war. Wie hat er geheißen? Und weißt du, was Gott mir da gezeigt hat? Als Mensch. Wenn du wirklich Gott in dir hast und Gott erlebt hast, dann wirst du ein Du. Du bist nicht mehr der von deinen Eltern abstammende. Oder aus, was weiß ich, die Jochebed, wo die den Jungen da gestillt hat. Du bist jetzt nicht mehr deren Junge. Du bist jetzt Moses. Du aber sprich. Moses hat einen ganz anderen Namen bekommen. Nach dem Wesen Gottes. Meine Eltern oder wir Eltern geben den Kindern Namen. Da heißt du so und dann so und so. Ich weiß noch, bei meinem jüngsten Bruder, da war ich mit dabei, da haben wir solche Zettelchen im Korb gehabt und jeder durfte ziehen und der, welcher Name am meisten gezogen wurde, dann hieß der Junge so. Der hieß dann Siegfried am Schluss. Weil Siegfried am meisten gezogen wurde. Siegfried, verstehst du, man hat mehrere Namen gehabt und der hat man gezogen. So bist du vielleicht auch ernannt worden. Oder weil die Oma so geheißen hat. Oder der Opa. Ich weiß nicht, wo du deinen Namen her hast. Und wer dir den Namen gegeben hat. Oder wie die Leute auf den Namen gekommen sind. Verstehst du? Es wär interessant, mal nachzudenken. Ja. Aber jetzt hier. Moses ist geworden. In den 40 Jahren in der Wüste. In 40 Jahren auf der Schule in Ägypten. Das ist er geworden. Seine Qualität, sein Wesen, seine Natur. Das ist, was Gott aus ihm gemacht hat. Du aber sprich zu dem Volk. Ein Name repräsentiert immer ein Wesen, eine Person. Ist ein Ausdruck des Wesentlichen. Und hier, Moses ist zuerst einmal als New-Name-Mensch auf diese Welt gekommen. So irgendwo aus der Massenproduktion. Und jetzt arbeitet Gott an ihm. Und genau das ist, was du und ich bin. Wir sind auch no name, nothing. Mr. Niemand oder Mrs. Niemand. Und jetzt arbeitet Gott an uns. Und wir werden jetzt ein Du. Und das ist, meine Lieben, nicht nur, was ich denke und spreche. Weißt du, dieses Du in mir muss sagen, Berg, heb dich weg und versenk dich ins Meer. Nicht, dass ich spreche, mein Ego, meine Worte. Ich sage dir, weißt du, viele Leute befehlen, kommandieren die Dinge, die funktionieren nicht, weil nicht das Du spricht, sondern ich spreche mit meinem Verstand, mein Geist, meine Wünsche, meine Begierden. Du, Moses, sprich. Du sollst anweisen. Du sollst sagen, wie weitergeht. Weißt du, Gott in dir, Christus in dir, der Heilige Geist in dir, du das, was du geworden bist durch die Gnade Gottes. Du sagst den Gemeinden, Paulus, du schreibst ihnen. Und das gilt für uns. Nicht wir sollen sprechen von uns aus, sondern das innere Wesen, das der Heilige Geist aus uns gemacht hat, das soll jetzt reden, Gott in uns. Jetzt komme ich langsam auf das Thema. Gott in uns. Verstehst du? Du sollst sprechen. Dieser Gott, der sich in dir eingenistet und einquartiert hat. Entschuldigung, dass ich von Gott so denke. Aber weißt du, der liebe Gott legt so ein Kuckucksei in uns. Und dann brüten wir diesen Kuckucksei aus. Verstehst du? Und bei den Kuckucksvögeln ist es dann so, dann wird er, dann dieser Kuckuck schmeißt alle anderen Vögel raus aus dem Nest und da bleibt dann nur noch er im Nest drin. Und genau das ist, was der liebe Gott will, dass er bei uns erreicht. Dass wir ausgebrütet, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns ausgebrütet wird und wir alle anderen Vögel, die gar nicht damit zu tun haben, rausgeschmissen werden aus dem Nest. Und dann bin ich nur noch ich, dieser Vogel. Versteht ihr dieses Bild, diese Geschichte? Bin ich nur ich? Und du sollst sprechen. Du sollst reden. Dieses innere Wesen, diese ganz neue Natur. Natürlich, dieser dumme Vogel denkt, was habe ich hier ausgebrütet heute Nacht? Und du denkst auch, was soll das alles? Aber Gott hat dir etwas hineingelegt durch Jesus Christus in dein Leben. Und du sollst sprechen. Der im Namen dessen, der dich wohnt. Und deshalb sagt Jesus, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das wird passieren. Verstehst du diese Zusammenhänge? Komm runter vom Baum, Zachäus. Ich muss zu dir einkehren. Er ist es, der alles aufräumt. Er ist es, der hier Ordnung schafft. Er ist, der sein Leben wieder zum Guten wendet. In seinem Leben führt nicht mehr er die Regie, sondern der Herr Jesus. Und er sitzt da. Und guckt, was der Zachäus wieder rumspringt und wie er alles ordnet, telefoniert. Wie wird mein Wesen zum Wesen Gottes? Gut, dass du fragst. Weißt du, Stürme werden kommen. Krisen werden kommen. Katastrophen werden kommen. Und ich sage euch, macht euch stark. Wir sollen lernen, auf unseren eigenen Füßen stehen, auch wenn alles zusammenbricht. Auch wenn alles am Ende ist und am Boden liegt, wir müssen lernen, weiterzuleben, weiterzumachen. Aber wenn du das nicht gelernt hast in der dritten Klasse, dann kannst du nicht lesen und nicht schreiben. Dann kommst du nicht zurecht. Was soll das? Wo bin ich denn? Stürme werden kommen. Obwohl du gesund lebst und dich ernährst. Obwohl du regelmäßig Fitness treibst. Weißt du, Stürme werden kommen. Obwohl du zu den besten Ärzten der Stadt gehst. Stürme werden kommen. Deine Gesundheit wird angegriffen werden. Obwohl du ruhig bist, deine Nachbarn werden dir auf die Nerven gehen. All das wird passieren. Stürme sind vorprogrammiert in unserem Leben, ihr Lieben. Weißt du, du kannst zu allen Leuten lieb und nett sein. Aber die Stürme werden kommen. Du wirst angegriffen. Den einen gefällt die Nase, den anderen die Ohren. Und verstehst du, die werden immer was an dir auszusetzen finden. Stürme werden kommen. Auch wenn du mit allen Menschen Frieden hättest, plötzlich wirst du dann von innen angegriffen oder irgendwo laust es dich. Stürme werden kommen. Obwohl du deine Rechnungen bezahlst, nicht rauchst, nicht saufst und all diese Dinge nicht tust, Stürme werden kommen. Deshalb ist es so wichtig zu lernen, wenn die Stürme kommen, auch wenn ich Gutes tue und anständig lebe, in die Gemeinde gehe, für Gott arbeite, kein böses Wort sage, Gott fürchte über alle Dinge in dieser Welt, denk an Hiob. Je mehr du Gott fürchtest, desto dreckiger geht es dir. Hast du noch nie gehört? Natürlich. Das musst du hier hören. Stürme werden plötzlich kommen, ohne Vorwarnung. Gefährlich und heimtückisch, lebensbedrohlich. Denk an die Jünger. Brüder, lasst uns rüberfahren auf die andere Seite. Der Heiland steigt rein, nimmt noch ein Kopfkissen mit, schläft im Boot. Und die Ruhren, Halleluja, Gott ist mit uns. Oh, großer Gott, wir loben dich. Und sie preisen den Herrn. Und plötzlich, haut die Leute um. Dreht sich das Schiff. Karussell. Ein Orkan, ein Fallwind überfällt sie alle. Und dann fragst du jetzt im Ernst, ist das wahr? Ist das wahr? Wir haben doch den Heiland mit uns im Boot. Ich sage euch eine Wahrheit, auch Christen kommen in Not. Und zwar sogar liebe Christen bekommen Zweifel. Geisterfüllte Christen fangen an zu zweifeln. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Da fragt man sich im Ernst, ist das ein Gericht Gottes? Für was werden wir bestraft jetzt? Was haben wir falsch gemacht? Wir haben dem Heiland gehorcht, dem Heiland sogar noch ein Kissen gegeben und den Heiland in Ruhe gelassen. Ja. Und selber gemacht und selbst getan, was wir konnten. Was haben wir verbrochen? Was soll dieser Sturm hier bedeuten? Überleg einmal. Das erleben Kinder Gottes. Diese Geschichte ist nicht unnötig in der Bibel. Aber Gott sei Dank, der Herr kontrolliert das ganze Universum. Er ist Herr. Er ist Herr. Und die Stürme werden stärker und stärker und stärker, bis sie zum Heiland rennen und sagen, Meister, siehst nicht, wie verderben. Und was macht der Herr Jesus? Er steht auf und sagt, halt, bis hierher. Hier sollen sich deine Wellen legen. Und plötzlich, wer ist dieser Mann? Dem Wind und Wetter gehorchen. Gott kontrolliert die sichtbare und die unsichtbare Welt. Die Stürme genauso wie das Meer. Gott kontrolliert auch die Dämonen. Du willst nicht wahrhaben. Du glaubst, du sollst sie kontrollieren. Nein, der Herr, der in dir ist, dieses Du. Ihr sollt Dämonen vertreiben. Ihr sollt in neuen Sprachen sprechen. Nicht, dass ich in neuen Sprachen spreche, sondern er in mir. Verstehen wir die Zusammenhänge? Komm runter. Ich will in dein Haus einkehren. Gott hat alles in seiner Hand. Das Klima. Gott hat seine Hand in der Geschichte und der Lauf der Dinge. Schau die Sintflut an. Und die Flut kam. Die wurde größer und stärker. Die dauert immer noch an. Und 40 Tage, haben wir gedacht, in 40 Tagen ist der ganze Zirkus vorbei. Nein, 150 Tage dauert es schon, dass es regnet und schüttet und meine Arche dich treibt. Ich weiß gar nicht, wohin sie treibt. Die liebe Arche, die ich so gebaut habe. Gut, dass ich gut gebaut habe und alles verpecht habe ich und alles dicht gemacht habe. Aber sie treibt immer noch. Und dann heißt es, und Gott irgendwann, Stunde X, und Gott gedachte an Noah. Und Noah fand Gnade bei Gott. Und plötzlich setzt die Arche auf. Gott sagt, alles habe ich in meiner Hand. Gott ist noch da, auch wenn du ihn nicht spürst. Auch wenn ich ihn gar nicht wahrnehme. Wo bist du, Herr? Gott regiert, er sitzt im Regiment. Die Kommunisten haben ihn noch nicht vom Thron gestürzt. Nach 70 Jahren Atheismus. Gott ist immer noch auf dem Thron und hat immer noch das letzte Wort in all diese Dinge. Auch in meinem Leben. Komm runter. Gott löst die Weltprobleme auf seine Art und Hilfe. Gott braucht keine Nachhilfe von dir und mir. Je weniger wir uns einmischen bei Gott, desto schneller und besser kann er bei uns arbeiten. In aller Liebe. Herr, mach das. Weißt du, während wir beten sehr töricht, Gott vergebe uns. Herr, mach das so und so, hilf, dass die Nachbarin aussieht oder dass ein neuer Nachbar einzieht oder was weiß ich, dass ich einen neuen Chef bekomme und dass die Geschwister die Gemeinde verlassen oder neue Geschwister kommen. Verstehst du? Nein. Der liebe Gott braucht keine Nachhilfe. Einfach lass ihn Gott sein und misch dich bei ihm nicht ein. Alles, was Gott angefangen hat, das geht weiter. Das trägt Frucht, entwickelt sich weiter. Mach dir keine Sorgen um Gott. Gott wird nicht sterben. Du musst gucken, dass du mitkommst. Ich muss in dein Haus einkehren. Der liebe Gott braucht keinen Babysitter. In aller Liebe. Wackelige Kirchen, die musst du bewahren. Oh, Geschwister, wir müssen wieder eine Spende aufnehmen, dass wir den Kirchturm bezahlen können. Die Glocken, die Uhr, was weiß ich, was wir noch alles finanzieren müssen. Wackelige Menschen musst du bewahren. Aber Gott hat keine Probleme. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Er ist für uns da, Lob und Dank. Halleluja. Gott ist auf dem Thron. Er sitzt im Regiment. Er regiert. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und dann heißt es weiter, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Ehe ihr bittet. Immer ehe ihr bittet. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle, die Gott fürchten, müssen sich nicht mehr fürchten. Geschwister, das ist ein Wunder. Wenn Gott da ist, wenn du begreifst, Gott ist in mir, nicht irgendwo. Ich glaube nicht an Gott, dass er irgendwo auf der Venus sitzt. Oder Mars oder Jupiter. Nein, Gott ist in meinem Leben. Halleluja, Lob und Dank. Und ich weiß, er ist bei mir. Und ich bin ein Stück des göttlichen Universums. Und irgendwo erlebe ich, Gott ist da. Ich muss nur auf seine Stunde warten. Ich muss auf sein Eingreifen warten. Ich muss Gott vertrauen. Und bis er aufsteht, bis ich so weit bin, dass ich zum Heiland schnell renne. Meister, siehst nicht, wir verderben. Wir kommen nicht mehr weiter. Wir sind am Ende. Und der Teufel sorgt, dass du im Kampf verwickelt bist. Denn der Kampf geht nicht um dich, sondern es geht nur darum, Jesus ist im Boot. Die Jünger wären in Ruhe gelassen worden vom Teufel, wenn Jesus nicht im Boot gewesen wäre. Aber weil Jesus im Boot gewesen ist, hat er das Boot angegriffen, um Jesu willen. Dass du Anfechtung hast, dass du Probleme hast, dass du Schwierigkeiten hast. Je ernster du mit dem lieben Gott meinst, desto schlimmer wird es. Denn der Teufel greift nicht dich an. Du bist ihm ein Klacks. Verstehst du? Du bist ihm nothing. Aber er greift Jesus in dir an, den Heiligen Geist in dir an. Und das soll vom Heiligen Geist sein, alles da. Ja? Soll es Jesus sein? Gott sagt, ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Ich will deine Geschichte schreiben. Ich will dich zu einem Du machen. Moses, du sprich. Nicht der Bub Moses. Der, vergiss es denn. Aber er ist dieser Bub von früher. Aber jetzt ist von Gott aus umgeformt, umgekrempelt. Wer ist das? Hast du schon mal Mensch, ärgere dich nicht gespielt? So ein Würfel, verstehst du, schmeißt. Ein Würfel hat 6 Seiten. Hast du schon darauf beobachtet? Ein Würfel hat 6 Seiten. Natürlich, wir möchten immer 6er haben. Aber der Würfel hat auch eine Seite, wo nur 1 ist, oder nur 2 ist, oder wo nur 3 ist. Und das ist unser Leben. Unser Leben ist wie ein Würfel. Manchmal haben wir 6. Halleluja. Nochmals ein 6. Und nochmals jetzt wieder was legen. Und dann 1. Verstehst du, irgendjemand verhext unseren Würfel. Kommt immer nur 1 raus. Kannst würfeln, so viel du willst. 1. Wir verstehen oft Gottes Wort nicht. Und wir verstehen das Wort Gottes nur, manchmal nur von einer Seite. Das Wort Gottes hat 6 Seiten. Verstehst du? Der Wille Gottes hat 6 Seiten. Einmal so und einmal so, manchmal 2, manchmal 3, manchmal 4, manchmal 5. Ab und zu mal auch 6er. Immer andere Werte, andere Bedeutung. Und auch das Wirken Gottes in unserem Leben hat immer eine andere Bedeutung. Wenn Gott würfelt, kommt immer was anderes raus. Er ist der Daseinende Gott, seine Vielfalt. Jesus schläft im Boot. Kommt zu Zachäus, in sein Haus. Manchmal haben wir das Schweigen Gottes. Gott schweigt. Du kannst machen, was du willst. Du kannst poltern, kannst schreien, kannst brüllen, kannst jaulen, seufzen, was weiß ich alles. Passiert nichts. Der Sturm wird nur noch schlimmer. Und andermal machst du nichts und da passiert zu viel. Du fragst, was ist da los? Gott regiert, auch wenn die Zeiten schlecht sind. Das Wetter schlecht ist. Er ist immer noch im Boot und schläft. Ich weiß nicht, ob der Heiland geschnarcht hat, aber wahrscheinlich doch. War ja ein Mensch. Weißt du, auch im Sturm, in den Turbulenzen ist Gott bei uns. Weißt du, egal, ob das Meer ruhig ist, egal, ob es stürmt, egal, ob mir die Nerven durchgehen, Gott ist bei mir. Weißt du, dass ich gefasst leben kann, der Herr ist im Boot, ich weiß, da bin ich ruhig. Seine Gegenwart beruhigt mich. Und das ist, worauf es mir heute ankommt. Lass dich von der Gegenwart des Herrn beruhigen, beschwichtigen. Gelassen werden, der Herr ist da. Gott hat alles noch unter Kontrolle. Er hat alles in seiner Hand, egal was da passiert. Der anwesende Gott, er sieht so aus, als wenn er schlafen würde. Er sieht so aus. Bei mir sieht es auch manchmal so aus, als wenn der liebe Gott schläft. Aber er blinzelt mit einem Auge. Er sieht die Dinge, wie sie sind. Er sieht, wie wir uns abmühen. Erzähl doch mir nicht, das Schiff geht auf und ab. Diese riesigen Monsterwellen, die gehen auf und ab. Da drückt der Heiland beide Augen zu und sieht nichts und merkt nichts. Glaub doch diesen Spuk nicht. Der Herr weiß, was für ein Gemächte wir sind. Er weiß, wie wir uns fühlen. Er weiß, dass wir bald, noch in 2 Minuten sind wir, oder noch eine Sekunde und wir sind da. Er weiß es. Der anwesende Gott schweigt nicht. Er ist aktiv. Hier im Boot. Weißt du, denkst Gott fehlt, Gott ist nicht dabei, nimmt das gar nicht mit. Nein, er hat alles unter Kontrolle. Bleibe gelassen. Und wir müssen jetzt in der Endzeit gelassen werden. Nicht nur loslassen, sondern gelassen. gelassen sein. Egal was passiert. Wenn der sich aufhängt, hängt er sich auf. Wenn er nicht mehr kommt, kommt er nicht mehr. Und wenn er kommt, dann kommt er. Und wenn ich hab, dann habe ich's. Und wenn ich nicht hab, dann habe ich's nicht. Verstehst du? So simpel. So einfach. Gelassen werden. Gott erlaubt in deiner geistlichen Ausbildung, dass du dein Leben von verschiedenen Seiten wie einen Würfel betrachtest und erlebst. Weißt du, da nicht nur immer Sechser, verstehst du? Nein, auch eins. Einsamkeit, Alleinsein, verlassen sein. Zwei. Plötzlich kommt jemand mir in die Quere. Jetzt sind wir zu zweit schon. Verstehst du? Der geht mir auf die Nerven oder die. Da kommt drei. Heiliger Geist wahrscheinlich. Verstehst du? Und der mischt mit. Der gibt mir keine Ruhe. Folge dem Herrn nach. Dann kommt vier. Dann kommt die Natur. Mein altes Fleisch. Und meine Gefühle. Die Umstände. Diese alte Natur. Dann ist Unwetter. Dann regnet. Dann schneit. Dann will ich gar nicht aufstehen. Heute ist das Wetter nicht gut. Dann kommt fünf. Meine Sinne. Verstehst du? Meine fünf Sinne, was ich sehe, was ich höre, was ich fühle, was ich rieche. Meine Sinne, die spielen verrückt manchmal. Überleg einmal, so arbeitet Gott von allen Seiten. Umgibst du mich? Wie diesen Würfel. Mal weniger, mal mehr. Und von allen Seiten. Versteh den Würfel. Weißt du, es ist so wichtig, dass du es verstehst. Das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt, ist wie ein Würfel, 2500 Kilometer hoch und so weiter. Diese Dimension, was es auch immer heißt, das ist Gott. Gott ist unter uns, Jesus ist im Boot, Jesus will in unser Haus einziehen und er will einfach sich gemütlich machen bei uns. Ich habe mal einen Prediger gehabt und weißt du, und sag mal irgendwie so Larifari einfach gesagt, fühlen Sie sich hier wie zu Hause. Und dann hat er nachher eine Predigt verwendet, diesen Spruch, fühlen Sie sich wie zu Hause. Weißt du, ich würde am liebsten alles umtapezieren. Ich würde andere Vorhänge aufhängen. Ich würde die Wohnung, das Zimmer ganz anders einrichten. Und wir beten, unser Tischgebet, hör mal, was du am Tisch immer runterplapperst und runterleierst. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Stell mal vor, der Herr Jesus, er will kein Gast sein. Er will ein Einwohner, ein Mitglied dieser WG sein. Verstehst du? Er möchte bei uns sein. Nicht nur Gast und Segen, was du uns bescherst und hau schnell ab. Geh mir nicht auf die Nerven. Das will nicht der Herr Jesus sein. Er will der Herr sein. Ton angebend in unserem Leben. Jesus im Boot. Jesus im Leben. Er will uns lehren. Er will uns betreuen. Er will uns stark machen von innen her. Unsere wahre Kraft, Brüder und Schwestern, kommt von innen her. Den Krisenzeiten, wo wir entgegengehen. Weißt du, du wirst nicht jünger, du wirst älter. Und da kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Und da brauchst du innere Kraft, dass du sagst, ich nehme die Stunden, wie sie kommen. Wenn Stürme kommen, weißt du, du musst nichts falsch gemacht haben. Wenn du krank wirst im Alter, du hast nichts falsch gemacht. Du lebst gesund, versuchst gesund zu machen. Übst und trainierst und läufst und machst alles Mögliche. Und es kommt doch anders. Beruhige dich. Stürme werden dir nicht erspart. Komm runter. Ich will in deinem Hause einkehren. Und dann sagt Jesus, nachdem der Zachäus fertig ist, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Wir singen ein schönes Lied. Werden wir nachher auch wieder singen. Macht liegt in Jesu Händen. Alles ihm zu Füßen liegt. Macht liegt in Jesu Händen. Lass dein Leben vom Feind nicht zerstören. Halt dich an Jesus. Nütze den Namen Jesus. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Das ist, was der Bub Moses ruft. Und wir sollen dahin kommen, dass wir den Wesen des Herrn entdecken in unserem Leben. Der Herr steht auf und sagt, Wind, leg dich. Bei Stuttgart, da war ein Christ, und die haben fortlaufend da die Bibel gelesen. Und dann lesen sie beim Hiob, wie das alles so kam, wie furchtbar, was alles passiert, das brannte ab, die Viecher wurden ihm geklaut und. Und die lesen, dann sagt der Vater, Kinder, lasst uns die Bibel zumachen und auf die Knie gehen und beten. Verstehst? Vielleicht ist das Einzige, was wir tun können. Verstehst? Nicht nur immer diese schrecklichen Geschichten aus der Zeitung, aus den Nachrichten, aus den Informationsquellen. Lass uns auf die Knie gehen und beten. Und dann machen wir wieder weiter. Und dann machen wir wieder weiter. Deine Bedrohung will dich nicht vernichten und ruinieren. Nein. Sie will dir die Allmacht Jesu offenbaren. Lass uns auf die Knie gehen. Macht liegt in Jesu Händen. Jesus kontrolliert die Stürme. Er muss nur ein Machtwort sprechen. Bis hierher sollen die Wellen kommen und sich nicht mehr weiter ausbreiten. Er ist der Größere. In Markus Kapitel 7, Vers 37. Er hat alles gut gemacht. Halleluja. Ich will in dein Haus einkehren. Zachäus, komm, lass mich bei dir zu Hause sein, dein Gast. Gott kann aus schlechten Dingen gute Dinge machen. Kannst du Amen sagen? Ich bin einverstanden. Er kann aus Finsternis Licht machen. Es wäre Licht. Verstehst du? So simpel, so einfach. Jesus will deine Situationen verwandeln. Deinen Sturm in Schranken weisen. Wind, geh wieder auf den Berg. Kannst oben blasen, aber nicht hier unten. Rede doch mal mit ihm. Kinder, lass uns auf die Knie gehen und beten. Verstehst du? Das ist eine Patentlösung. Lass uns auf die Knie gehen und beten. Unser Jesus ist der Boss des Universums. Alles liegt zu Jesu Füßen. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Trau doch dem lieben Gott was zu in deinem Leben. Veränderung wird es geben. Lass uns wieder lernen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit und. Wir bereiten dem Herrn den Weg in unserem Leben. Jesus kommt nach Hause. Ich kann mir vorstellen, der Zachäus hat sich bei Jesus eingehängt. Oder Jesus bei ihm. Wir bringen ihn nach Hause. Jesus hat keine Herberge. Ständig wird er gefragt, Herr, wo bist du zur Herberge? Der Herr Jesus wohnt nicht wie hier bei uns, Ollenhauer Straße 15, hat auch nicht gewohnt, Nazareth Kirchstraße 55 oder 51, hat nicht gewohnt, was weiß ich, am Leopoldplatz, nirgendwo. Der Herr will bei dir und bei mir wohnen. Verstehst du das? In unseren Herzen. Unser Herz ist der Tempel des Heiligen Geistes. Meine Bibel sagt, er wohnt nicht in Häusern aus Stein, sondern wir sollen der Tempel Gottes sein. Wenn Jesus bei uns wohnt, Brüder und Schwestern, dann würde er vieles anders machen. Und ich bin Gott dankbar, dass er bei mir eingezogen ist. Am Anfang war er ganz still und ganz ruhig, saß er, hat nur zugeguckt. War ganz ruhig. Weißt du, die Frage ist, wenn Jesus bei uns einzieht und einkehrt, würde er bei uns aushalten? Den Krach, weißt, in der Gemeinde sind wir lauter Engel, aber zu Hause sind wir halbe Teufel. Du sagst, nee. Da fluchst du, da schimpfst du. Da benimmst du dich mal vielleicht unmöglich. Weißt du, der Herr Jesus möchte bei uns sich wohlfühlen. Aber der kriegt Gänsehaut, wenn er bei manchen Christen einzieht. Und da geht es ihm ums Überleben. Bei uns, wo ich herkomme, Windenburg, das ist am Kurischen Haff, da konnten wir ganz genau sagen, wo Kommunisten wohnen, wo anständige Leute wohnen und wo ein Wirtshaus ist. Weißt du, die Störche haben Nester gebaut, selbst auf dem Masten irgendwo, einfach wo sie Platz gehabt haben. Aber das Typische, das war so typisch. Über ein Wirtshaus hat kein Storch ein Nest gebaut, weil dort unten Unruhe war. Ein Storch hat nie bei einem Atheistenhaus ein Nest gebaut. Wir konnten ganz genau feststellen, ohne dass wir wussten, das sind Kommunisten und das sind normale Leute, normale liebe Familie, Arbeiterfamilie und so weiter. Du konntest sogar feststellen, die Vögel, die Störche wussten, hier wohnt ein Spötter, ein Lästerer, ein Schimpfer, der immer auf die Pauke haut. Wenn schon der Storch weiß, wo Christen und Nichtchristen, wo Gläubige und Nichtgläubige wohnen, dann wird doch der Heilige Geist noch wissen, wird der Herr Jesus wissen. Weißt du, die Frage ist, wenn Jesus bei uns wohnt, würden ihm die Programme gefallen, die wir uns angucken? Die Dinge, die wir uns anhören, die Musik? Komm, hör doch auf mit diesem Geplärr. Würden die Besucher ihm gefallen, die zu uns ein- und ausgehen? Werde unser Gast, Herr Jesus, wohne bei uns. Würden unsere Freunde ihm gefallen? Würde unser Partner, unser Kollegen, unsere Kinder ihm gefallen? Würde unsere Familienplanung ihm gefallen? Da würde der Herr Jesus sagen, vielleicht schafft euch noch ein paar Kinder an. Denn wir bestimmen die Zahl der Kinder, nicht das Sozialamt und nicht das Geld. Würden ihm die Hobbys gefallen, die wir haben? Komm, Herr Jesus. Ja, erst dann ist in diesem Hause Heil widerfahren. Wenn Was? Die Frage ist, würde unsere Freizeitgestaltung dem Heiland gefallen? Was wir machen?
Da gucken wir immer zum Fenster. Oh, jetzt ist guter Wind, jetzt könnte ich surfen gehen.
Und dann sitzt der Heiland wieder allein. Würden dem Herrn Jesus unsere Pläne gefallen, die wir so machen, zeichnen und unsere Berechnungen und alles, was wir so machen und aufschreiben? Ist unser Leben gottfreundlich? Verstehst du? Gottfreundlich. Lass uns darüber nachdenken. Gott ist vielfach beleidigt und traurig über unser Leben, wie wir leben. Traurig. Ich bin Christ. Aber der Herr heult und plärrt, wenn er die Christen sieht. Verstehst du? Die wollen Jesus sehen wie der Zachäus. Aber sie haben keine Zeit für Jesus. Wenn es darauf ankommt, haben sie so viel andere wichtige Dinge. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss zum Bäcker. Und ich muss das und dies. Gott spricht. Und hör, Gott sagt, ich will den Durstigen von der Quelle des ewigen Wassers umsonst geben. Und dann sagt, kommt und trinkt und nehmt. Wir müssen selber von uns aus aufmachen und Gott von ganzem Herzen suchen. Von uns aus. Und das ist in uns drin, die Sehnsucht. Oder wir haben sie nicht. Lass uns beten und einfach Gott darum bitten, Herr, gib mir die Sehnsucht nach dir. Mehr von dir, mehr von deinem Geist, mehr von deiner Herrlichkeit, mehr von deiner Liebe, mehr von deiner Gnade, deiner Gunst oder was auch immer es sein mag. Und einer der letzten Themen, was ich hier gehabt habe, war, Gott gibt alles, alles, Ratzeputz, alles, aber nehmen musst du selber. Er wird nicht kommen und sagen, komm, mach mal einen Bund auf, ich fütter dich. Er wird den Vogel nicht die Würmer ins Nest bringen. Er wird nicht die Tiere zu dir führen. Nein, das musst du selber jagen, selber suchen, selber sammeln. Wir müssen Initiative ergreifen. Gott ist da. Gott regiert. Er sitzt auf dem Thron. Ich muss meine Steine nehmen und aufeinander schichten und ein Haus bauen. Ich muss mein Eisenklumpen nehmen, einschmelzen und mir etwas in Form bringen und dann etwas bauen. Ich muss es. Ich muss meinen Verstand gebrauchen. Ich muss meine Gaben gebrauchen. Dieses Du in mir. Du sprichst zu deinem Werk. Ich muss sprechen. Gott spricht nicht für mich. Ich muss mein Werk erstellen, dass ich morgens aufstehe für den Gottesdienst. Ich muss das machen. Das macht der liebe Gott nicht für mich. Weißt du, wir haben einen christlichen Weckdienst. Das ist gut, der christliche Weckdienst. Aber irgendwann hört der christliche Weckdienst auf. Weißt du, wir müssen den Herrn fürchten. Und dann lagern sich die Engel um uns. Nicht nur, dass sich da ein paar Engelchen kauft. Im Internet kannst du jetzt Engel bestellen. Weißt du, und so weiter. Und kannst sogar den Namen angeben, wie dein Engel heißen sollte. Engel bestellen, so ein Blödsinn. Verstehst du, so ein Blödsinn. Die Engel kommen, wenn wir Gott fürchten. Und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um uns lagern. Wie ein Berg voller feuriger Rosse. Er wird es tun. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du noch immer noch da bist. Und zwar, du bist in uns. Halleluja. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, die Hoffnung auf Gnade, die Hoffnung auf Heilung, die Hoffnung auf alles Gute und alles Positive. Ich danke dir, dass Christus in uns ist. Und du hast das gute Werk in uns angefangen. Und du wirst auch das gute Werk in uns vollenden. Und zwar ganz bewusst in uns. Halleluja, halleluja. Macht liegt in Jesu Händen. Alles liegt zu seinen Füßen. Diesen Chorus wollen wir noch singen. Diesen Chorus wollen wir Gott bringen als Dankopfer. Macht liegt in Jesu Händen. Begreife das, erfasse das. Nimm das mit nach Hause. Es ist für dich. Macht liegt in Jesu Händen. Er kann die Stürme stillen. Er kann auch dich durch den Sturm hindurchbringen und dich dort landen lassen, wo du landen solltest. Im Namen des Herrn. Halleluja. Danke, Vater. Ich segne diese Stunde und ich segne alle die, die dein Wort jetzt zuhören und berühre auch all die Kranken, die irgendwo noch krank liegen, Herr, dass sie aufgerichtet werden, in welcher Form auch immer, in welcher Form auch immer. Auch das Negative dient zu unserem Besten. Amen. Amen.